Hörgeschichten für Kinder.
Marie kann alles von Monika Feeth. Eine ganz besondere Reise. Marie sitzt am Küchentisch und malt. Zuerst hat sie ein Haus gemalt, daneben Mama und sich selbst. Und dann Papas Gesicht in eines der Fenster. Auf das Dach hat sie einen Schornstein gemalt, schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Ärgerlich schiebt Marie das Blatt zur Seite und geht zum Fenster. Wie schön, wenn Mama jetzt schon um die Ecke käme. Seit Papa nicht mehr bei ihnen wohnt, muss sie wieder arbeiten. In einem Büro in der Stadt. Marie hat es einmal von außen gesehen. Sie stand mit Mama vor einem mächtig hohen Haus mit unzähligen spiegelnden Fenstern. Das Fenster ganz oben rechts, hat Mama gesagt und in den blauen, strahlenden Sommerhimmel gezeigt. Das ist das Fenster von meinem Büro. Eigentlich war es nur ein Fensterchen, kaum zu erkennen gegen die Sonne. Marie setzt sich wieder und radiert an dem missglückten Schornstein. Doch dann verlässt sie die Wohnung und steigt die Treppe hoch. Sie mag jetzt nicht allein sein. Marie! Oma Kirsch freut sich immer, wenn Marie zu ihr kommt. Wenn Mama nicht da ist, passt sie auf Marie auf. Nach Mama und Papa ist sie für Marie der wichtigste Mensch auf der Welt. Und der Liebste. Sie schimpft nie. Ich bin so aufgeregt, wegen unserer Reise, sagt Marie und setzt sich in Oma Kirschs Lesesessel. Sie hat schon alle Leute mit dieser Reise verrückt gemacht. Nur Oma Kirsch verzieht den Mund nicht, wenn Marie schon wieder damit anfängt. Es ist eine besondere Reise. Das erste Mal, dass Mama und Marie überhaupt wegfahren. Sie sind sonst immer zu dritt verreist, Mama, Papa und Marie. Diese Reise ist Mamas Geschenk zu Maries 7. Geburtstag. Er ist an einem Freitag und ausgerechnet an diesem Freitag hat Marie schulfrei, weil die Lehrer einen Wandertag machen. Zusammen mit dem Wochenende sind das 3 wundervolle lange Tage. Oma Kirsch hat schon einen Becher Kakao vorbereitet, als hätte sie Maries Besuch vorausgeahnt. Sie selbst trinkt lieber eine Tasse Früchtetee. »Ich bin ja noch nie am Meer gewesen«, sagt Marie. Oma Kirsch nickt. Ihre Brillengläser beschlagen von dem Dampf, der aus ihrer Tasse aufsteigt. »Erzählst du mir noch mal, wie es da aussieht?«, fragt Marie und löffelt das Sahnehäubchen ab. »Das Meer reicht bis an den Rand des Himmels«, sagt Oma Kirsch geduldig. »Und das Wasser schmeckt salzig.« Wellen rollen an den Strand und schwemmen Muscheln an und wunderschöne Steine. Marie lächelt. Eine Muschel wird sie für Papa mitbringen, die schönste, eine mit rosarotem Rand. Die anderen wird sie behalten und in der Pralinenschachtel in ihrem Regal aufbewahren. Bei Ebbe kann man über den Meeresboden spazieren, sagt Oma Kirsch. Dann ist das ganze Wasser verschwunden. Das hat sie Marie schon oft erzählt und jedes Mal reißt Marie die Augen auf. Wie kann das ganze Wasser weglaufen und wiederkommen? Das ist das Watt, sagt Oma Kirsch. Im Watt gibt es Priele. Da ist das Wasser lau und weich. Und wenn man darin schwimmt, streichelt es einem die Haut. Watt, Priele, wie schön sich allein die Wörter anhören. Die Häuser haben Dächer aus Reet, sagt Oma Kirsch. Die sehen aus wie Mützen aus Stroh. Das Haus, in dem Mama und Marie wohnen werden, hat auch so ein Dach. Es sieht wirklich wie eine Mütze aus. Marie hat ein Foto davon gesehen. Oma Kirsch erzählt weiter. Von den Fischkuttern im Hafen und von den laut tutenden Fähren. Von den Fischern, die ihren Fang verkaufen und ihre Netze flicken. Sie erzählt von den Möwen, die frech auf dem Wasser schaukeln. Und von der Sonne, die abends wie eine große Apfelsine im Meer versinkt. »Komm doch mit«, sagt Marie, »damit wir das alles zusammen sehen können.« Oma Kirsch lächelt. »Ich bin zu alt, um zu reisen«, sagt sie. »Ich fühle mich am wohlsten mit Hansi hier in meiner Wohnung.« Hansi ist ein Wellensittich. Marie darf ihn manchmal füttern. Ob er schon einmal das Meer gesehen hat? Die Apfelsinensonne? Die Mützen der kleinen Häuser? Da hören sie unten eine Tür zuschlagen. Mama ist zurück. Marie trinkt den Kakao aus, gibt Oma Kirsch einen Kuss und läuft die Treppe hinunter. Mama streift die Schuhe ab und reibt sich die Füße. Warum tun sich Frauen sowas bloß an? Diese Schuhe sind reiner Mord. Zu Hause läuft sie meistens in dicken Socken herum, in Jeans und weiten Blusen. Während sie sich umzieht, füllt Marie die Kaffeemaschine mit Wasser und gibt Kaffee in den Filter. Dann deckt sie den Tisch. Mama kocht immer erst abends. So direkt nach dem Büro hat sie keine Lust dazu. Marie isst Cornflakes, Mama nur einen Apfel. Sie hat 3 Pfund zugenommen. Die möchte sie so schnell wie möglich wieder loswerden, obwohl Marie keinen Unterschied zu vorher sieht. Mit den 3 Pfund mehr sieht Mama genauso schön aus. »Ich war bei Oma Kirsch«, sagt Marie. »Weißt du, dass das Wasser in den Prielen ganz warm ist? Marie, und dass die Fischer im Hafen ihre Netze flicken? Marie, und dass die Sonne... Marie!« Mama nimmt Maries Hand. »Wir müssen die Reise verschieben. Ich muss eine Vertretung machen. Es tut mir so leid, mein Schatz, aber ich...« Marie zieht die Hand weg. »Verschieben? Eine Geburtstagsreise, aber dann ist es ja keine Geburtstagsreise mehr.« Warum kann nicht jemand anders die doofe Vertretung machen? Maries Stimme hört sich dünn und wackelig an. Und schon steigen ihr die Tränen in die Augen. Herr Sauerbach hat das so entschieden, sagt Mama. Marie starrt aus dem Küchenfenster. Alles verschwimmt ihr vor den Augen, als hätte jemand Wasser über die Häuser gegossen und über den Himmel und die Bäume. Weiß er denn nicht, wie wichtig die Reise ist? Mama sieht auch aus dem Fenster. Er hat so viele Angestellte, sagt sie. Da kann er nicht wissen, was für den Einzelnen wichtig ist. Dann sag's ihm doch mal. Marie. Mama fasst wieder nach Maries Hand. Herr Sauerbach ist mein Chef. Ich kann ihm nicht mit meinen Privatangelegenheiten kommen. Privatangelegenheiten, was für ein blödes Wort. Mama reibt sich übers Gesicht. Oh, ich bin hundemüde, Marie. Lass uns später darüber reden, ja? Ich muss noch bügeln und waschen und einkaufen und... Herrgott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Am Nachmittag ist Marie mit Christine verabredet. Aber sie ist beim Spielen nicht bei der Sache. Die Wut auf Herrn Sauerbach liegt ihr schwer im Magen. Auch am Abend findet Mama keine Zeit, noch einmal über die Reise zu sprechen. Sie bringt Marie ins Bett, liest ihr eine viel zu kurze Geschichte vor und teilt ihr zu allem Übel auch noch mit, dass sie am nächsten Tag ausnahmsweise bis 5 arbeiten muss. Marie berät sich mit ihrem Schlafbären, wie immer, wenn sie in Schwierigkeiten ist. Der Schlafbär ist ein prima Zuhörer und meistens weiß er Rat. Doch diesmal kommt die Idee Marie von ganz allein in den Kopf. Wenn Mama nicht mit Herrn Sauerbach spricht, dann wird Marie es eben tun, gleich morgen. Der Schlafbär findet, dass das eine gute Idee ist. Das findet Marie auch. Und während sie sich noch überlegt, wie sie es anstellen soll, Oma Kirsch zu entwischen, schläft sie ein. Molle und das Panka-Treffen. Mama weckt Marie mit einem Kitzelkuss. Marie kichert, noch halb im Schlaf, und kuschelt sich in die Decke. Da fällt ihr wieder ein, was sie sich beim Einschlafen vorgenommen hat. Sofort ist sie hellwach. Sie hat sich vorgenommen, in die Stadt zu fahren, um mit Mamas Chef zu sprechen. Nein, um ihm gehörig die Meinung zu sagen. Wie kann er Mama einen Tag freigeben und das dann wieder rückgängig machen? Marie den Geburtstag verderben und die Fahrt ans Meer? Die Zeit in der Schule vergeht und vergeht nicht. Marie erzählt niemandem von ihrem Plan, nicht mal Christine, obwohl sie ihre beste Freundin ist. Pläne zu verraten kann nämlich Unglück bringen. Sie hat den neuen roten Pulli angezogen. Irgendwie muss sie auf Herrn Sauerbach Eindruck machen. Und in dem roten Pulli sieht sie mindestens schon aus wie 7. Oma Kirsch hat Pfannkuchen gebacken. Weil Mama heute länger arbeiten muss, als kleines Trostpflaster sozusagen. Während sie essen, hackt Hansi auf die Käfigstäbe ein, dass es scheppert. Psst, sagt Oma Kirsch. Du darfst ein bisschen fliegen, wenn wir fertig sind. Vielleicht hast du Lust, nachher mit ihm zu spielen? Fragt sie Marie. Marie würde gern. Sie hat Hansi schon einige zirkusreife Kunststücke beigebracht. Aber es geht nicht. Ich muss Hausaufgaben machen, sagt sie. ohne Oma Kirsch anzusehen. Wir haben furchtbar viel auf. Oma Kirsch glaubt ihr aufs Wort. Bis gleich, sagt Marie an der Tür und schluckt an dem Kloß im Hals. Es wird nämlich lange dauern, bis sie wiederkommt. Das Fahrgeld nimmt sie aus der Kassette für absolute Notfälle, weil dies ein absoluter Notfall ist. Mäuschenleise verlässt sie die Wohnung, steigt auf Zehenspitzen die Treppen hinunter und zieht so geräuschlos wie möglich die Haustür hinter sich zu. Sie hat Glück, der Bus kommt schon nach 5 Minuten. Sie steigt ein, setzt sich auf einen der hinteren Plätze und lehnt sich erleichtert zurück. Geschafft! Neben ihr, auf der anderen Seite des Gangs, lümmelt sich ein junger Mann auf den Sitzen. Seine Haare sind giftgrün und stehen ihm wie eine Bürste vom Kopf ab. Er hört Musik aus einem Walkman. Marie lauscht, aber da ist nur ein leises, blechernes Scheppern. Er hat die Füße auf den Sitz neben Marie gelegt. Dabei hat er Stiefel an und die sind nicht mal sauber. Die Stiefel wackeln im Takt zu der Blechmusik. Wenn das der Busfahrer sieht. Marie stößt sein Bein an. Der junge Mann nimmt die Stöpsel aus den Ohren. Was denn los? Ich fahre in die Stadt, sagt Marie. Sie muss unbedingt mit jemandem reden. Sie ist noch immer entsetzlich aufgeregt. Ist ja ein Ding, sagt der Giftgrüne. Dann steckt er sich die Stöpsel wieder in die Ohren, schließt die Augen und wackelt weiter mit den Füßen. 2 Reihen vor ihm sitzt eine Frau mit einem Korb, aus dem ein winziger Hundekopf herausschaut. Schwarz mit weißen Flecken. »Wie heißt er denn?« fragt Marie. »Anastasia«, sagt die Frau. »Mag sie den Korb?« fragt Marie. Sie denkt an Omas und Opas Fritzi. Der würde sich niemals in einen Korb zwängen lassen. Aber er ist so groß und kräftig, so gewaltige Körbe gibt es auch gar nicht. »Sie liebt ihren Korb«, sagt die Frau. »Weißt du, sie hat so kleine Beinchen, dass das Laufen sie furchtbar anstrengt.« »Schrecklich, so kleine Beine zu haben, dass man nicht richtig laufen kann.« Marie ist froh, dass ihre Beine länger sind. Sie kann den ganzen Tag ohne die Spur einer Anstrengung rumrennen. »Und du bist ganz allein unterwegs?« fragt die Frau. »Ja«, sagt Marie. »Ich fahre zu meiner Mama, in ihr Büro.« »Deine Mutter arbeitet?« »Muss sie doch«, sagt Marie, »damit wir was zu essen haben. Und dann wünsche ich mir ja auch eine Katze. Die fressen einem die Haare vom Kopf und dafür brauchen wir eben Geld.« Da muss die Frau leider aussteigen. Und Anastasia nimmt sie natürlich mit. Der Giftgrüne scheint eingeschlafen zu sein, denn seine Füße wackeln nicht mehr. Also guckt Marie ein bisschen aus dem Fenster. Sie ist jetzt nicht mehr aufgeregt. Sie hat jetzt nur noch ein Kribbeln im Bauch. Zum ersten Mal allein in die Stadt, wenn sie das später Christine erzählt. Wie man eine Fahrkarte löst, das wusste sie schon von Mama. Auch wie man sie entwertet. Wo sie aussteigen muss, weiß sie auch. Ein Kinderspiel, wirklich. Nur den Weg zu Mamas Büro weiß sie nicht mehr so genau. Aber davor hat sie keine Angst. Schließlich hat sie einen Mund und kann fragen. Ein bisschen mulmig wird ihr allerdings bei dem Gedanken, dass Oma Kirsch sich inzwischen wohl große Sorgen macht. Das hat Oma Kirsch nicht verdient. Die Fahrt dauert ziemlich lange und alle Leute starren aus dem Fenster, lesen oder unterhalten sich. Marie würde sich auch gern unterhalten. Sie stößt den Giftgrünen an. Der öffnet träge die Augen und zieht die Stöpsel aus den Ohren. »Wie hast du deine Haare so grün gekriegt?« fragt Marie. »Mit Farbe«, antwortet der Giftgrüne knapp. »Hm, so eine, mit der man die Wände streicht?« fragt Marie. »Nee, mit Haarfarbe«, sagt der Giftgrüne. Er scheint nicht gern zu reden. »Wohin fährst du?« fragt Marie. »Zum Ringtorplatz«, sagt der Giftgrüne. »Da ist heute Punkertreffen. Lauter Leute wie ich mit roten, blauen, gelben Haaren.« »Ringtorplatz, da muss ich auch aussteigen.« »Dann komm doch mit«, sagt der Giftgrüne. »Es wird dir gefallen.« Marie überlegt. Lust hätte sie schon. Und vielleicht kann der Giftgrüne ihr helfen, die Rodrianstraße zu finden. Sie nickt. Der Giftgrüne stopft sich die Stöpsel wieder in die Ohren und schließt die Augen. Am Ringtorplatz rüttelt Marie den Giftgrünen am Knie. »Wir sind da und ich weiß noch gar nicht, wie du heißt.« »Molle«, sagt der Giftgrüne. Marie hat keine Zeit, sich über den seltsamen Namen zu wundern. »Ich bin die Marie«, sagt sie und schlängelt sich hinter Molle her zur Tür. Am Ringtorplatz ist ein Gewimmel von Leuten wie Molle. Marie guckt und staunt. Molle hat nicht übertrieben. Da sind Haare in allen Regenbogenfarben zu sehen. Hey, Molle, ruft ein Mädchen mit einem quittegelben Hahnenkamm auf dem geschorenen Kopf. Ist das deine kleine Schwester?
Molle, der Babysitter, sagt ein Junge mit violetter Haarpracht.
Marie fasst nach Molles Hand. Von irgendwoher kommt Musik. Molle und die anderen setzen sich unter einen Kastanienbaum. Marie bleibt eine Weile bei ihnen. Sie reden kaum, sitzen da und hören der Musik zu. Die meisten Leute machen einen Bogen um sie herum, manche schimpfen. Sie mögen uns nicht, sagt Molle. Am liebsten würden sie uns in graue Anzüge stecken.
Graue Anzüge? Aber die würden ja kein bisschen zu den schönen bunten Haaren passen, sagt Marie.
Du bist in Ordnung, sagt Molle.
Allmählich wird Marie unruhig. Ich muss weiter, sagt sie. Weißt du, wo die Rodrianstraße ist? Ich erkenne die Straßen nicht wieder.
Rodrianstraße?
Molle überlegt. Er fragt die anderen. Jeder hat den Namen schon mal gehört, aber keiner weiß genau, wo die Straße ist.
Ich helfe ihr suchen, sagt Molle schließlich. Bin gleich wieder da.
Marie ist erleichtert. Mit jemandem wie Molle kann ihr nichts passieren.
Karajan, der Dirigent im Geheimen. Gut, dass Marie Molle getroffen hat. Er kennt die Stadt in- und auswendig, behauptet er. Nur, wo die Rodrianstraße ist, will ihm nicht einfallen.
Wieso musst du eigentlich dahin? Fragt er.
Meine Mama und ich wollen ans Meer fahren, sagt Marie, an meinem Geburtstag. Dafür hat der Chef von meiner Mama ihr freigegeben. Und dann hat er auf einmal gesagt, dass sie eine Vertretung machen soll. Deshalb muss ich mit ihm sprechen und ordentlich mit ihm schimpfen.
Molle klopft ihr anerkennend auf den Rücken.
Mutig.
Nur weil er ein Chef ist, sagt Marie, heißt das noch lange nicht, dass er machen kann, was er will.
Molle sieht nach den Straßenschildern und zieht die Stirn in Falten.
Da lang, sagt er schließlich und zeigt auf eine kleine Gasse.
Sie führt auf eine zweite Gasse.
Links, beschließt Molle.
Und dann geht es durch ein Gewirr von Gässchen. Wie in dem Labyrinth, das Marie mal mit Mama und Papa in diesem französischen Schlosspark besichtigt hat.
Und jetzt? Fragt sie, als sie auf einem kleinen Platz mit einem Brunnen stehen.
5 Gassen führen in verschiedene Richtungen.
Molle kratzt sich am Kopf. Kein Schimmer.
Es ist ihm furchtbar peinlich, dabei ist das gar nicht nötig. In dem Labyrinth hätten sie sich damals auch fast verirrt. Das kann jedem passieren.
Das Brunnenwasser rinnt über einen Mann und eine Frau aus Bronze, die sich umarmen. Wie Mama und Papa, als sie sich noch mochten.
Bevor Papa sich in eine andere Frau verliebte und Mama mit Marie in eine andere Wohnung zog.
Auf dem Brunnenrand sitzt ein alter Mann mit langem, ungepflegtem Haar und krausem Bart. Er hat sich in einen schäbigen Mantel eingemummt, obwohl es kein bisschen kalt ist, im Gegenteil.
Aber alte Menschen frösteln leicht, das weiß Marie von Oma Kirsch.
Hallo, sagt Marie.
Antwortet der Mann.
Wir suchen die Rodrianstraße.
Sind wir nicht alle auf der Suche?
Der Mann guckt Marie gar nicht richtig an. Er guckt durch sie hindurch, als wäre Marie mit einem Mal unsichtbar geworden. Oder durchsichtig, wie die Glasfiguren in Oma Kirschs Vitrine.
Molle kommt und stellt sich neben Marie.
Was denn das für ein Pfiffi? Fragt der Mann.
Mein Freund Molle, sagt Marie.
Von wegen Pfiffi, sagt Molle.
Der Mann lässt seinen Blick an Molle hinaufklettern. Von den schmutzigen Stiefeln über die löchrige Jeans und das schlapprige T-Shirt bis zu den giftgrünen Bürstenhaaren. Er spuckt in hohem Bogen aus.
Marie versucht, ihm das nachzumachen, aber sie kriegt nur lächerlich wenig Spucke zusammen und die landet auch noch vor ihren Füßen.
Aber Molle, der sammelt Spucke und lässt die von dem Mann weit hinter sich.
Der wendet sich zu Molle und reicht ihm die Hand.
Alle Achtung, sagt er.
Ich heiße übrigens Karajan.
Irgendwo hat Marie diesen Namen schon mal gehört. Molle pfeift durch die Zähne.
Verwandt mit dem berühmten Dirigenten?
Ach ja. Marie kennt den Namen von Mama. Die hat früher mal ein Konzert besucht, das von Karajan dirigiert wurde. Noch heute schwärmt sie davon.
Karajan winkt entsetzt ab. Gott bewahre, nur Berufskollegen.
Du bist ein Dirigent?
Marie sieht Karajan mit großen Augen an.
Ja, sagt Karajan, allerdings im Geheimen. Oder glaubst du, ich hätte Lust, berühmt zu werden?
Er schüttelt den Kopf, dass seine Haare fliegen. Besten Dank. Ich brauche meine Freiheit. Wenn du berühmt bist, dann brauchst du andere Sachen. Eine piekfeine Wohnung, piekfeine Klamotten, ein piekfeines Auto. Und das Schlimmste, du schläfst in einem Bett.
Das hört sich an, als wäre ein Bett mindestens ein so grauenvoller Ort wie eine Schlangengrube oder ein Haifischbecken. Was hast du gegen Betten?
Marie denkt an ihr eigenes Bett, nah beim Fenster. Nachts kann sie über sich die Sterne sehen.
Naja, gibt Karajan zu, im Winter ist gegen ein Bett nichts einzuwenden, aber im Sommer, da brauche ich Wind, der mir um die Nase weht. In einem Bett würde ich ersticken.
Molle nickt. Geht mir genauso.
Du hast auch kein Bett? Fragt Marie.
Molle verzieht angewidert den Mund und schüttelt den Kopf.
Wo schlaft ihr denn?
Fragt Marie. Sie kennt niemanden, der sich nachts den Wind um die Nase wehen lässt und das auch noch woanders als in einem Bett.
Auf Bänken, sagt Karajan. Unter Brücken, in Garagen oder in Scheunen, wenn ich gerade über Land wandere.
Auf einer Matratze, sagt Molle. In einem Bauwagen. Ich wohne in einem Bauwagendorf.
In einem Bauwagendorf? Von sowas hat Marie noch nie gehört.
Wir sind lauter Jugendliche, erzählt Molle. Alle von zu Hause abgehauen. Und die Bauwagen stammen von Baustellen, wo man sie nicht mehr braucht, weil sie schon alt und klapprig sind.
Von zu Hause abgehauen? Aber warum?
Marie ärgert sich oft über Mama. Sie hat schon oft den Wunsch gehabt, abzuhauen. Aber spätestens am ersten Abend würde sie Mama ganz schrecklich vermissen.
Molle zuckt mit den Schultern. Wenn du ständig Zoff hast, die Haare zu lang, zu kurz, zu bunt, die falschen Freunde, die falschen Klamotten, Stress in der Schule und was weiß ich nicht noch alles, dann willst du nur noch Ruhe. Wir wollen das alle, in Ruhe gelassen werden.
Ich auch, brummt Karajan. Er hört gar nicht mehr auf zu nicken.
Aber deine Eltern müssen doch nett sein, sagt Marie.
Wie kommst du denn darauf?
Sonst hätten sie doch kein so nettes Kind gekriegt wie dich, sagt Marie.
Molle wird tatsächlich ein bisschen rot. Wahrscheinlich hat ihn noch nie einer nettes Kind genannt.
Jetzt quassel nicht rum, lenkt er ab, sonst findest du den Sauerbach nie.
Weil Karajan kein Wort versteht, erklärt Marie ihm die ganze Geschichte. Und deshalb, schließt sie, müssen wir jetzt die Rodrianstraße suchen.
Karajan kratzt sich den Bart.
Ich bin nur auf der Durchreise, brummt er, aber ich würde euch gern helfen. Sechs Augen sehen mehr als vier.
Er zieht einen Rucksack zu sich heran.
Aber zuerst mal habe ich Hunger, ihr nicht?
Oh, und wie? In Maries Magen scheinen lauter kleine, knurrende Tiere eingesperrt zu sein.
Was Karajan da hervorzaubert, ist nicht gerade ein Drei-Sterne-Menü. Ein Stück Weißbrot, trockener Käse, zwei Äpfel. Aber zusammen mit Molle und Karajan schmeckt es Marie geradezu wundervoll.
Während sie essen, erzählt Karajan, dass er früher Bäcker war, dass er eine Frau und eine Tochter hatte und dass er sie bei einem schrecklichen Unfall verloren hat.
Damals, sagt er, habe ich ein neues Leben angefangen, nur noch unterwegs, frei wie ein Vogel.
Molle vergisst zu kauen. Er sieht Karajan bewundernd an.
Marie nicht. Sie braucht ihr Bett, die Kuscheltiere, den Sternenhimmel. Sie braucht Mamas gute Nachtgeschichten, ihre Küsse und auch den Streit mit ihr. Sie braucht Oma Kirsch und Hansi, Christine und sogar die Schule. Das merkt sie erst jetzt. Sie hätte das selbst nicht gedacht.
Karajan verstaut die Essensreste in seinem Rucksack. Er schnallt ihn sich auf dem Rücken fest und sie machen sich auf den Weg, den Blick immer auf die Straßenschilder gerichtet, um die Rodrianstraße nur ja nicht zu verpassen.
Grauer Anzug, roter Schlips und Straßenmusik. Nun sind sie schon so lange unterwegs und haben die Rodrianstraße noch immer nicht gefunden. Karajan spricht einen Mann an, der ihnen eilig entgegenkommt, einen Aktenkoffer an der Hand.
Entschuldigen Sie, dieses Mädchen hier sucht den Chef ihrer Mutter.
Der hat ihrer Mutter erst einen freien Tag versprochen und nun muss sie plötzlich eine Vertretung machen. Ungerecht, nicht wahr? Marie wollte nämlich mit ihrer Mutter ans Meer fahren und dort ihren Geburtstag feiern. Sie ist noch nie am Meer gewesen. Der Mann hat Karajan zugehört und dabei ab und zu nervös auf die Uhr geschielt. Und deshalb, sagt Karajan, suchen wir die Rodrianstraße. Da ist nämlich das Büro, in dem Maries Mutter arbeitet. Rodrianstraße! Der Mann scheint froh, sie mit einer einfachen Auskunft loszuwerden. Da lang. Er zeigt nach rechts. Immer geradeaus, an der zweiten Ampel links, an der nächsten Kreuzung rechts, dann wieder geradeaus, bis zum Park, um den Park herum. Von all den rechts und links schwirrt Marie der Kopf. Die Beschreibung nützt ihr sowieso nichts, weil sie rechts und links meistens verwechselt. Wie war das gleich nochmal? Molle zieht die Stirn kraus. Geradeaus, an der zweiten Ampel links, an der Kreuzung rechts, an der Kreuzung durch den Park, verbessert ihn Karajan. Nein, um den Park herum, sagt Marie. Daran kann sie sich genau erinnern. Der Mann mit dem Aktenkoffer sieht noch einmal auf die Uhr und hebt dann ergeben den Kopf. Also gut, ich bringe sie hin. Ich bin Karajan, sagt Karajan dankbar. Dieser gut aussehende junge Mann mit den grünen Haaren ist Molle und meine Freundin hier, das ist die Marie. Lattenwedel, sagt der Mann. Wie bitte? Fragt Molle. Mein Name ist Dieter Lattenwedel. Graue Hose, graues Hemd, graues Jackett, aber eine knallrote Krawatte. Was hat Molle gesagt? Manche Leute würden am liebsten jeden in einen grauen Anzug stecken. Fast ist es ihnen bei Herrn Lattenwedel gelungen. Aber er wehrt sich noch. Nicht mit grünen Haaren wie Molle, sondern mit einem knatschroten Schlips. Sie sind schon eine komische kleine Gesellschaft. Herr Lattenwedel mit seinem Aktenkoffer, Karajan mit wehendem Mantel, Molle mit seinen quietschgrünen Haaren und Marie. Die Leute weichen ihnen aus, als hätten sie Angst. Marie wüsste zu gern, was Herr Lattenwedel in seinem Koffer hat. Es ist kein Koffer zum Verreisen, es ist ein Koffer, wie viele ihn zur Arbeit mitnehmen. Geldscheine, flüstert Molle. Er hat eine Bank ausgeraubt und will sich jetzt ein schönes Leben machen. Die grauen Klamotten ausziehen und in gelber Badehose und mit rotem Schlips unter Palmen dösen. Das glaubt Marie nie und nimmer. Der ist kein Bankräuber. Er ist nett. Sonst würde er uns nicht helfen, oder? Da muss Molle ihr Recht geben. Offenbar waren sie nicht leise genug. Herr Lattenwedel dreht sich um. In diesem Koffer sind Papiere. Ich bin Versicherungsvertreter. Und auf dem Weg zu einem Kunden. Das klingt ein wenig vorwurfsvoll. Schließlich wird er sich ihretwegen verspäten. Marie hat keine Ahnung, was ein Versicherungsvertreter so macht. Er versichert die Menschen gegen alles Mögliche, erklärt Herr Lattenwedel in ihre Gedanken hinein. Gegen Feuer, Wasser, Sturm, gegen Not im Alter oder wenn sie krank sind und nicht arbeiten können, verstehst du? Marie nickt. Sie hatte sich schon gedacht, dass Herr Lattenwedel ein guter Mensch ist, trotz grauem Anzug. Am Park spielt eine junge Frau Flöte. Vor ihr steht ein Kästchen mit Münzen. Neben ihr schläft auf einer ausgebreiteten Wolldecke ein großer, honigfarbener Hund. Ach, Marie würde am liebsten die Arme ausbreiten und davonfliegen. Von der Musik wird sie so leicht, so beschwingt. Aber was macht Karajan da? Er zieht den Mantel aus und breitet tatsächlich die Arme aus. Er fliegt jedoch nicht davon, sondern fängt an zu dirigieren. Den Leuten, die zuhören, scheint das zu gefallen. Der Musikantin offenbar nicht. Sie blitzt Karajan wütend an. Und da fallen schon die ersten Münzen auf Karajans Mantel. Karajan hat die Augen geschlossen. Er bemerkt nichts um sich her. Als die Musik zu Ende ist, lässt er die Arme sinken. Erschöpft sieht er aus und sehr, sehr glücklich. Die Leute klatschen und schlendern davon. »Hey«, sagt die Musikantin ruppig, »das war mein Auftritt, nicht deiner.« Jetzt erst sieht Karajan die Münzen auf seinem Mantel. Er sammelt sie auf und gibt sie der Musikantin. »Ich bin Dirigent im Geheimen. Ich kann mich einfach nicht bremsen, wenn ich Musik höre, die so wundervoll gespielt ist wie deine.« Das besänftigt die Musikantin sofort. »Ich bin Elisa«, sagt sie. »Karajan«, stellt Karajan sich vor und macht Elisa mit den anderen bekannt. »Molle, Marie, Herr Lattenwedel.« Der Hund kommt angetrottet. »Mein Ernesto«, sagt Elisa stolz. Ernesto beschnuppert sie der Reihe nach. Herr Lattenwedel scheint seiner Nase besonders zu gefallen. Er schmiegt sich an seine Knie und leckt ihm die Hand. Herr Lattenwedel streichelt ihn. Ich habe mir schon immer einen Hund gewünscht, sagt er und seufzt. Aber die Zeit, die Zeit. Elisa packt ihre Sachen zusammen. Wohin wollt ihr denn? Fragt sie. Karajan erzählt ihr Maries Geschichte. Elisa nickt. Ich glaube, ich war schon mal in der Rodrianstraße. Wenn ihr wollt, helfe ich euch suchen. Ernesto geht neben Herrn Lattenwedel, Elisa neben Karajan, Marie neben Molle. Der kann den Blick nicht von Elisa abwenden. Elisas Haare sind rot wie Kupfer. Da, wo sie aufhören, fangen endlos lange Beine an. Ich studiere Musik, hört Marie sie erzählen. In den Ferien reise ich mit Ernesto durch die Welt. Das Geld dafür verdiene ich mir mit Straßenmusik. Ich muss Sonne und Wind auf der Haut spüren. Ich auch, sagt Herr Lattenwedel, was jeden erstaunt. Deshalb bin ich Vertreter geworden. In einem Büro würde ich eingehen wie eine Primel ohne Wasser in der Sonne. So unterschiedlich sie alle sind, in diesem Punkt sind sie gleich. Sie brauchen Freiheit, wie andere die Luft zum Atmen. Und ich, denkt Marie, was brauche ich? Mama, Papa, Oma Kirsch und Christine. Und ich möchte das Meer kennenlernen. Hier lang, unterbricht Herr Lattenwedel ihre Gedanken. Nein, widerspricht Elisa, da geht's lang. Ich arbeite seit Jahren in dieser Gegend, sagt Herr Lattenwedel beleidigt. Und ich, sagt Elisa, ebenso beleidigt, ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne mich in den Straßen aus wie in meiner Westentasche. Dabei hat sie gar keine Weste an, was Marie ein wenig stutzig macht. Karajan setzt sich auf ein Mäuerchen, das einen märchenhaft verwilderten Garten eingrenzt, um sich auszuruhen und den Streit abzuwarten. Er hält das Gesicht in die Sonne und schließt die Augen. Molle setzt sich neben ihn und steckt sich die Walkman-Stöpsel in die Ohren. Auch er hält das Gesicht in die Sonne und schließt die Augen. Marie quetscht sich zwischen die beiden. Der erste Ausflug ihres Lebens, den sie ohne Mama oder Papa macht. Und sie hat 4 Freunde gefunden. Mit Ernesto sind es sogar 5. Ein ziemlich bunter Haufen. Statt weiter nach Mamas Büro zu suchen, sitzen Marie, Karajan und Molle auf dem Mäuerchen und hören Herrn Lattenwedel und Elisa beim Streiten zu. Kann ich Ihnen helfen? Eine alte Frau bleibt bei den Streithähnen stehen und lächelt sie an. Verblüfft hören die beiden auf, sich zu zanken. Wir suchen die Rodrianstraße, erklärt Marie. Da arbeitet meine Mama. Ich muss dringend mit ihrem Chef sprechen. Der hat ihr nämlich einen freien Tag versprochen und dann hat er sein Versprechen nicht gehalten und jetzt können wir an meinem Geburtstag nicht ans Meer fahren. Ans Meer. Die alte Frau setzt ihre Einkaufstasche ab. Ihr Gesicht wird ganz weich. Ich bin am Meer aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, nicht weit vom Wasser. Noch heute höre ich die Möwen schreien, ich spüre den Wind im Haar und das Salz auf den Lippen. Ihre Hände sind zittrig und alt, aber ihre Augen sind jung, sie lachen von innen heraus. Elisa versucht sofort, die alte Frau auf ihre Seite zu ziehen. Zur Rodrianstraße geht's doch da lang, oder? Sie zeigt nach rechts. Nein, Herr Lattenwedel zeigt nach links. Dort geht es lang. Unsicher sieht die alte Frau Karajan an. Der hebt die Schultern. Ich bin nur auf der Durchreise. Er ist ein Dirigent, flüstert Marie der alten Frau zu. Im Geheimen. Ein Geheimdirigent auf der Durchreise. Wie aufregend. Die alte Frau schüttelt Karajan begeistert die Hand. Ich bin übrigens Marie-Louise Rübensüß. Rübensüß! Molle verschluckt sich beinahe. Karajan stößt ihm den Ellbogen in die Rippen. Das bedeutet, so benimmt man sich nicht einer Dame gegenüber. Dieser unverschämte junge Mann ist Molle, sagt er höflich. Ich bin Karajan und die beiden Streithähne da sind Elisa und Herr Lattenwedel. Der freundliche Hund heißt Ernesto und die junge Dame hier ist meine Freundin Marie. Sehr erfreut, sagt Frau Rübensüß, wirklich, über alle Maßen erfreut. Heute früh habe ich mir noch sehnlichst gewünscht, dass heute etwas Besonderes passieren soll. Und nun ist der Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Darf ich Sie ein Stück begleiten? Karajan zupft sich den Mantelkragen gerade und fährt sich mit den Fingern durchs Haar. Frau Rübensüß scheint ihm zu gefallen. »Ich wohne in dem Seniorenheim in der Kronenstraße«, sagt sie. »Da ist ein Tag wie der andere. Wenn ich nicht hin und wieder ausbrechen würde, wäre ich längst an Langeweile gestorben. Ich liebe es, unterwegs zu sein, verrückte Dinge zu tun, aufregende Menschen um mich zu haben.« »Für ein Altersheim sind Sie entschieden zu jung«, sagt Karajan. Frau Rübensüß wird rot. »Ich bin 72.« »Viel zu jung«, sagt Molle. Elisa und Herr Lattenwedel nicken. Die Sonne scheint, der Himmel ist endlos blau und wenn die Autos nicht wären, würde man das Konzert der Vögel hören. Ein wundervoller Tag. Marie würde gern sitzen bleiben. Aber Mamas Büro macht pünktlich Schluss und vorher muss sie Herrn Sauerbach finden. Frau Rübensüß führt sie weiter, denn sie wohnt ganz in der Nähe und kennt sich aus. Es geht weder nach rechts noch nach links, sondern geradeaus. Marie sieht, wie Molles Hand nach Elisas Hand tastet. Sie sieht, wie Karajan Frau Rübensüß die Tasche abnimmt und ihr den Arm reicht. Sie sieht, wie Ernesto alle paar Meter den Kopf nach Herrn Lattenwedel dreht. An einer Kreuzung bleiben sie stehen und starren auf das Straßenschild. »Rodrianstraße«, entziffert Marie. »Rodrianstraße. Und da ist auch das Haus mit den vielen Fenstern.« »Selbstverständlich gehen wir alle mit«, sagt Molle. »Klar«, Elisa nickt. »Wir können Marie unmöglich allein da reinschicken.« »In solchen Häusern gibt es Pförtner oder Empfangsdamen«, gibt Herr Lattenwedel zu bedenken. »Die werden Marie gar nicht erst bei diesem Sauerbier vorlassen.« »Sauerbach«, verbessert ihn Marie. »Obwohl Sauerbier besser passen würde. Marie kann Biergeruch nicht ausstehen.« »Ob wir ihr da eine Hilfe sind?«, fragt Frau Rübensüß zweifelnd. »Sie sind tatsächlich ein ziemlich bunter Haufen. Nicht gerade jedermanns Geschmack.« »Wir brauchen einen Plan«, sagt Karajan. 2 Minuten später sitzen sie in einem kleinen Straßencafé. Elisa hat sie eingeladen. Sie hat mit ihrer Musik heute gut verdient, da darf sie ruhig mal verschwenderisch sein. Weil sie an einen der Tische nicht alle passen, schieben sie 2 zusammen. Jetzt sehen sie aus wie eine Geburtstagsgesellschaft, allerdings nicht halb so fröhlich. Mit zusammengekniffenen Augen starrt Karajan auf das Bürogebäude. »Wir müssen ein Ablenkungsmanöver starten. Einer verwickelt den Pförtner oder die Empfangsdame oder wer auch immer da sitzen mag in ein Gespräch. Inzwischen huschen die anderen unbemerkt vorbei.« »Ich weiß aber nicht, in welchem Zimmer Herr Sauerbach arbeitet«, sagt Marie. »Das ist schlecht.« Grübelnd versinken sie wieder in Schweigen. »Ach, sowas kann man nicht planen«, sagt Elisa schließlich. »Man weiß nie, wie es kommt, das ist mein Motto.« »Meins auch.« Molle lächelt Elisa an. Ernesto bellt. Wahrscheinlich ist er ebenfalls dieser Meinung oder aber eifersüchtig. Molle lächelt Elisa immer noch an. Viel zu lange für Ernestos Geschmack. Fremde sollten seine Elisa nicht so anlächeln. Vor allem aber sollte seine Elisa nicht zurücklächeln. »Was anderes wird uns kaum übrig bleiben«, sagt Karajan. »Wir müssen es auf uns zukommen lassen und dann blitzschnell entscheiden.« Marie muss auf einmal ganz furchtbar nötig aufs Klo. Dazu muss sie über einen Hof gehen und dann eine lange Treppe hinunter. Kaum hat sie den weiten Weg hinter sich gebracht und sich wieder an den Tisch gesetzt, steht sie schon wieder auf. »Bleib hier, Kind«, Frau Rübensüß hält sie am Arm fest. »Das ist nur die Aufregung.« Sie befühlt Maries Hand. »Tatsächlich ganz kalt. Mein Gott, Mädchen, ein Chef ist doch auch nur ein Mensch.« »Angst habe ich eigentlich nur davor, dass Mama mich erwischt, bevor ich mit Herrn Sauerbach sprechen kann«, sagt Marie. »Dann war nämlich alles umsonst.« »Umsonst?« Karajan schüttelt heftig den Kopf. »Ohne dich wären wir alle uns doch nie begegnet.« »Stimmt«, Frau Rübensüß schaut ihn zärtlich an. »Deinetwegen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Termin versäumt«, sagt Herr Lattenwedel. »Und weißt du was? Es tut mir nicht mal leid. Auf die Uhr habe ich auch schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen.« Er wirft die Arme hoch und lacht. »Das ist wunderbar, das ist ganz und gar unglaublich. Ich funktioniere nicht mehr wie eine Maschine, ich bin wieder lebendig und das verdanke ich dir.« »Und ich habe mich verliebt«, sagt Molle leise. »Ich mich auch«, sagt Elisa. »Und Marie hat uns beide zusammengebracht.«
Eine Weile sitzen sie still beieinander, jeder in seine eigene Rührung versunken. Dann steht Karajan auf. Die anderen folgen ihm, als Schlusslicht Ernesto. Marie ist froh, dass er bei ihnen ist. Das beste Ablenkungsmanöver der Welt ist ein Hund. Wahrscheinlich sind Hunde im Büro verboten. Alle Aufmerksamkeit wird sich auf Ernesto richten und niemand wird merken, wie Marie klammheimlich verschwindet. Der Flur der 1000 Türen. Ein ziemlich bunter Haufen betritt im Gänsemarsch die Halle des Bürohauses. Herr Lattenwedel voran, danach Karajan, Marie, Molle, Frau Rübensüß und Elisa mit Ernesto. Der Pförtner kommt aus dem Büro gelaufen.
»Hunde haben hier keinen Zutritt«, ruft er. »Erst recht nicht ohne Leine.«
Marie weiß sofort, dass sie diesem Mann besser nicht erzählt, warum sie gekommen sind. Bestimmt fände der es absolut in Ordnung, dass ein Chef wie Herr Sauerbach der Mama einen freien Tag verspricht und sein Versprechen dann nicht hält. Bestimmt wäre es so einem Schnurzpiep egal, ob Marie ihren Geburtstag am Meer feiert oder sonst wo. Und ganz sicher würde er alles tun, um zu verhindern, dass Marie Herrn Sauerbach die Meinung sagt.
»Ich besitze überhaupt keine Leine«, sagt Elisa empört. »Wir leben in einem freien Land und Ernesto ist ein freier Hund und ein Lieber. Er würde keiner Menschenseele auch nur ein Haar trüben oder ein Wässerchen krümmen.«
Jeder hört, dass Elisa sich in der Aufregung versprochen hat, doch keiner macht sie darauf aufmerksam. Der Pförtner sieht sie finster an.
»Sie gehören doch nicht etwa alle zusammen?«
»Doch«, sagt Marie, »das sind alles meine Freunde.« Karajan legt ihr den Arm um die Schultern.
»Genau«, sagt er.
Jetzt tritt Herr Lattenwedel vor und der Pförtner atmet auf. Mit solchen Leuten kommt er zurecht. Die tragen einen grauen Anzug, wie es sich gehört, und eine Krawatte. Wenn diese hier auch unverschämt rot ist.
»Wir hätten gern Herrn Sauerbach gesprochen«, sagt Herr Lattenwedel in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldet.
Das wirkt. Der Pförtner zeigt auf den Fahrstuhl.
»Siebter Stock«, sagt er.
Eine Minute später schweben sie aufwärts und Elisa redet beruhigend auf Ernesto ein, der sich vor Fahrstühlen höllisch fürchtet. Oben sucht die Tür auf und gibt den Blick frei auf einen Schreibtisch, hinter dem eine elegante Dame sitzt.
»Empfangsdame«, zischt Herr Lattenwedel.
»Ich könnte in Ohnmacht fallen«, schlägt Elisa leise vor. »Und während sie mir ein Glas Wasser bringt, macht ihr euch auf die Socken und sucht nach dem Zimmer von diesem Sauerampfer.«
»Bach«,
flüstert Marie.
»Wie bitte?«
»Sauerbach«, wiederholt Marie.
Nachdenklich krault Elisa Ernesto hinter den Ohren. »Bitterfeld wird mir auch gefallen. Pfefferacker oder Gallenstein?« Molle kichert. Die Empfangsdame hebt den Kopf. Ihr Blick ist kühl.
»Bitte?«
Sie muss gar nicht aussprechen, dass sie für einen Haufen Verrückter hält. Man merkt es an ihren hochgezogenen Brauen.
»Wir möchten zu Herrn Sauerbach«, sagt Marie.
Der Blick der Empfangsdame bleibt auf Maries Gesicht liegen, überrascht und ein wenig belustigt.
»Zu Herrn Sauerbach«,
sie kräuselt die Lippen, als hätte sie eben in eine Zitrone gebissen.
»Sie alle?«
Marie nickt.
»In welcher Angelegenheit?«
»Es geht um Leben und Tod«, sagt Marie. Das hat sie neulich in einem Film gehört. Jedes Mal, wenn die Leute in dem Film das sagten, wurden ihnen sämtliche Türen geöffnet. Hier leider nicht. Die Glastür zum Flur bleibt geschlossen.
»So, so«,
die Dame betrachtet gelangweilt ihre Fingernägel. Wie Krallen sehen sie aus, nur dass sie rot angemalt sind.
»Herr Sauerbach ist beschäftigt. Ich darf ihn nicht stören.«
Allmählich kriegt Marie die Wut. Da fährt sie extra in die Stadt, nimmt 100 Strapazen und 1000 Gefahren in Kauf. Und nun hat Herr Sauerbach keine Zeit für sie.
»Wann dürfen Sie ihn denn stören?«, fragt sie.
»Heute überhaupt nicht mehr.«
»Na prächtig. Und nun?«
Marie sieht Herrn Lattenwedel mit Karajan tuscheln. Dann tritt er einen Schritt vor und beugt sich über den Schreibtisch.
»Ich hätte da eine Frage«, sagt er.
Karajan gibt Marie einen kleinen Stoß. Marie versteht. Sie läuft zur Glastür und verschwindet unbemerkt im Flur. Erst als sie in dem langen Gang steht, merkt sie, dass Ernesto ihr gefolgt ist. Umso besser. Ernesto macht ihr Mut. Es ist ein Flur der 1000 Türen. Hinter jeder Tür sind Stimmen und Geräusche.
Neben jeder Tür hängt ein Schild mit Namen. Marie muss also nur das Schild finden, auf dem Sauerbach steht. Dazu muss sie sich aber durch jede Menge anderer Namen kämpfen. Schmidt, Niendorf, Feueranger, Schüller und so weiter. Marie kann noch nicht so gut lesen. Deshalb ist sie erleichtert, als ein Mann sie anspricht. »Wen suchst du denn?« Der Mann sieht nett aus. Freundliche Augen mit Lachfältchen, Haare bis zu den Schultern und im rechten Ohrläppchen ein Ring mit einem blitzenden Stein. »Herrn Sauerbach«, sagt Marie. »Hast du dich von der Dame draußen anmelden lassen?« Marie schüttelt den Kopf. »Die hat gesagt, er hat keine Zeit. Da sind wir einfach durchgeschlüpft, Ernesto und ich.« »Du hast einen guten Hund«, sagt der Mann und krault Ernesto. »Das ist nicht meiner«, sagt Marie. »Er gehört Elisa. Die wartet draußen mit Karajan, Molle, Frau Rübensüß und Herrn Lattenwedel.« »Du meine Güte! Wollen die alle zu Herrn Sauerbach?« Marie schüttelt den Kopf. »Nur ich.« »Und was willst du von ihm?« »Dass er sein Versprechen hält«, sagt Marie. »Auch wenn er ein Chef ist.« »Und das hat Herr Sauerbach nicht getan?« »Nein. Erst hat er meiner Mama einen freien Tag versprochen. Und dann hat er gesagt, sie muss eine Vertretung machen. Und jetzt können wir nicht ans Meer fahren und meinen Geburtstag feiern. Und das finde ich eine Gemeinheit.« »Eine bodenlose Gemeinheit«, bestätigt der Mann. »Ich heiße Marie«, sagt Marie und hält dem Mann die Hand hin. Er schüttelt sie. »Und weiter?« »Kretschmann, kennst du meine Mama?« Das »Du« ist Marie so herausgerutscht. Es fällt ihr schwer, zu netten Leuten »Sie« zu sagen. Der Mann nickt. »Und den Herrn Sauerbach?« »Den kennt ja jeder«, sagt der Mann. »Ich habe ihn immer für einen netten Kerl gehalten«, er schüttelt den Kopf. »Üble Geschichte, aber vielleicht hat er von deinem Geburtstag gar nichts gewusst? Hast du das schon mal überlegt?« »Das hat meine Mama ihm bestimmt erzählt.« »Weißt du was?« Der Mann schaut sich um, als habe er Angst, hier von Herrn Sauerbach mit einem Mädchen erwischt zu werden, das frech an der Empfangsdame vorbeigeschlüpft ist. »Ihr kommt mit mir in mein Büro und ich überlege, wie ich euch helfen kann.« Marie ist einverstanden. Es würde ihr ja schon helfen, wenn er bei dem Gespräch mit Herrn Sauerbach bei ihr bliebe, sozusagen als Rückendeckung. Sein Zimmer ist riesig, viel größer als Mamas Büro. Der Mann holt Gebäck und Saft aus einem Schrank und füllt für Ernesto eine Tasse mit Wasser. Marie versinkt in einem schwarzen Ledersessel. »Ich glaube«, sagt der Mann, »ich habe eine Idee.« Er beugt sich zum Telefon und drückt auf einen Knopf. »Bitten Sie Frau Kretschmann zu mir.« Marie, die gerade einen Schokoladenkeks mit Himbeerfüllung in den Mund gesteckt hat, verschluckt sich. Wie kann er sie so verraten? Sie hat ihm doch vertraut. Tränen steigen ihr in die Augen. Wenn jetzt Mama hereinkommt, ist alles aus. »Keine Angst«, sagt der Mann lächelnd. »Glaub mir, ich weiß, was ich tue.« Ein netter Verräter. Da sitzt Marie in einem fremden Büro, einem fremden Mann gegenüber und wartet darauf, dass Mama hereinkommt. Dafür hat sie doch nicht den weiten Weg in die Stadt gemacht. Sie hat gehofft, dieser Mann würde sie zu Herrn Sauerbach bringen. Vorbei. Mama wird bestimmt verhindern, dass Marie ihrem Chef die Meinung sagt. Sie wird diese blöde Vertretung machen müssen und die Fahrt ans Meer kann Marie vergessen. Und da lächelt dieser Mann, den sie für nett gehalten hat, sie auch noch an. Marie wendet sich ab. Für einen, der vorgibt, ihr helfen zu wollen und sie dann schmählich im Stich lässt, hat sie nur tiefe Verachtung übrig. Da klopft es schon. Mama sieht Marie und bleibt überrascht stehen. »Marie, was ist passiert?« Schon kniet sie neben Marie und drückt sie an sich. Es tut gut, Mamas Geruch zu spüren und die Stirn gegen ihren weichen Bauch zu lehnen. Aber nicht jetzt. Marie schiebt Mama weg. Sie muss hier raus und Herrn Sauerbach finden, egal wie. »Ihre Tochter hat bald Geburtstag?« fragt der Verräter Mama. »Sag nichts!« Marie schenkt ihm einen vernichtenden Blick. »Das ist ein ganz ekliger, hinterhältiger...« Mama legt ihr die Hand auf die Schulter. »Nicht Marie! Bitte entschuldigen Sie, Herr Sauerbach!« »Jetzt entschuldigt sie sich auch noch bei ihm. Das ist ja nun wirklich das Hinterallerletzte und...« »Was hat Mama da eben gesagt?« »Herr Sauerbach?« Marie braucht eine Weile, bis sie das begriffen hat. Dann starrt sie ihn an. Sie hatte ihn sich anders vorgestellt, mit Bauch und Glatze und wurstigen Fingern, schwitzend und poltrig, mit einer stinkenden Zigarre im Mund, aber doch nicht mit langen Haaren und Ohrringen, mit Lachfältchen und Wangengrübchen. Er sieht nicht aus wie ein Verräter. Dabei ist er sogar ein Doppelter, tut so, als wäre er ein anderer und lockt die ganze Geschichte aus Marie hervor. Tut mir leid, Marie. Er sieht ganz zerknirscht aus. Ich bin nicht dazu gekommen, es dir zu sagen. So eine dumme Ausrede. Sie haben doch wahrhaftig lange genug miteinander geredet. Na ja, vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst davor. Tja, nun sitzt Marie Herrn Sauerbach, dem sie ja unbedingt die Meinung sagen wollte, Auge in Auge gegenüber. »Du hast ja schon alles gehört«, murmelt sie. »Was denn?« Mama sieht verwirrt von Marie zu Herrn Sauerbach. »Sie hat mir ordentlich den Kopf zurechtgesetzt«, sagt Herr Sauerbach. »Und recht hat sie. Ein Chef sollte mehr über seine Angestellten wissen.«
»Worum geht es hier eigentlich?«
Allmählich wird Mama ungeduldig. Chef hin, Chef her.
»Um meinen Geburtstag«, sagt Marie.
»Den sie am Meer feiern will«, sagt Herr Sauerbach.
»Marie«, sagt Mama.
»Und weil das ja nicht geht, wegen der Vertretung, die du machen musst«, sagt Marie. »Nicht mehr«, sagt Herr Sauerbach. »Dafür finde ich schon jemanden.«
»Ja, aber...«
Mama ist völlig verwirrt. »Nichts aber«, sagt Herr Sauerbach. »Das ist ein Befehl.« Jetzt klingt er zwar wie ein Chef, aber aussehen tut er immer noch nicht wie einer. »Das mit deinem Geburtstag, Marie, das habe ich wirklich nicht gewusst. Glaubst du mir?« Marie nickt. Sie ist so froh, dass er wirklich nett ist und nicht nur so getan hat. In diesem Augenblick fliegt die Tür auf. »Alles in Ordnung, Mädchen?« Karajan steht im Türrahmen und blitzt Herrn Sauerbach vorsichtshalber schon mal drohend an. Marie strahlt ihn an und nickt. Karajan tritt zur Seite und macht den anderen Platz. Und dann ist das ganze Zimmer voller Menschen. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?« fragt Herr Sauerbach. Das muss er nicht zweimal fragen.
»Wer sind die Leute?« fragt Mama, während Herr Sauerbach Saft und Mineralwasser ausschenkt
und Elisa und Molle sich ausgehungert über das Gebäck hermachen. Marie stellt sie alle vor. Karajan, Herrn Lattenwedel, Frau Rübensüß, Molle, Elisa und Ernesto. Alleine hätte ich es garantiert nicht geschafft.
Klar hättest du, sagt Molle. Du schaffst alles, was du willst.
Liebevoll betrachtet Marie seine grünen Haare. Mit Molle hat alles angefangen. Er hat sich um Marie gekümmert und dann sind die anderen dazugekommen.
Wenn wir wieder vom Meer zurück sind, sagt sie, dann möchte ich mit euch allen meinen Geburtstag feiern. Darf ich, Mama?
Mama ist immer noch fassungslos. Das alles ist ein bisschen zu viel für sie. Und eigentlich hat sie Maria beigebracht, sich nicht mit Fremden einzulassen. Während sie noch überlegt, ob jetzt nicht eine gepfefferte Standpauke angebracht wäre, merkt sie, dass sie vor allem erleichtert ist. Marie ist nichts passiert. Sie nickt.
»Und ich?« fragt Herr Sauerbach. »Werde ich zu dieser Feier nicht eingeladen?«
»Klar«, sagt Marie, »du natürlich auch.«
»Für den Tag gebe ich Ihnen schon mal frei«, sagt Herr Sauerbach zu Mama. »Versprochen.« Jetzt erst bemerken sie die Empfangsdame, die in der Tür steht und ihrer Unterhaltung entgeistert zuhört.
»Ach, Frau Hammerschmidt«, sagt Herr Sauerbach, »dieses Mädchen erzählt mir, Sie hätten es nicht zu mir gelassen.«
Frau Hammerschmidt ist rot geworden. »Da kamen alle diese, Herrschaften und auch noch mit Hund und, »Warum haben Sie mich nicht angerufen?« fragt Herr Sauerbach.
»Ich wollte Sie nicht unnötig, stören.«
»Haben Sie Marie denn gefragt, warum sie zu mir wollte?« Frau Hammerschmidt schüttelt den Kopf. Allmählich tut sie Marie richtig leid.
»Ich war ja schon weg, bevor sie fragen konnte«, sagt sie.
»Das ist nicht die ganze Wahrheit, aber manchmal sind auch halbe Wahrheiten erlaubt«, findet Marie. Dankbar sieht Frau Hammerschmidt sie an. Draußen schreibt Mama ihre und Maries Adresse auf. 5-mal. Für Karajan, Molle, Elisa, Herrn Lattenwedel und Frau Rübensüß. Und dann nehmen sie Abschied voneinander. Mama legt den Kopf in den Nacken und betrachtet den Himmel, über den weiße Wolken ziehen.
»Bist du böse auf mich?« fragt Marie.
Mama schüttelt den Kopf.
»Nur wahnsinnig stolz.« »Stolz, obwohl ich 100.000 Verbote übertreten habe?«
Mama nickt. Marie denkt an Herrn Sauerbach. »Sie haben eine prächtige Tochter«, hat er zu Mama gesagt. »Die lässt sich nichts gefallen. Wenn ich mal eine Tochter haben sollte, dann ist sie hoffentlich wie Marie.
Wir werden ans Meer fahren, sagt Marie und spürt wieder dieses Kribbeln im Bauch. Sie wird barfuß durch den Sand laufen und sich die Füße von den Wellen ablecken lassen. Sie wird Muscheln sammeln und schöne Steine.
Ja, sagt Mama, du und ich.
Die Sonne versinkt wie eine riesige Apfelsine im Meer, sagt Marie. Das hat Oma Kirsch mir erzählt.
Ich weiß, sagt Mama.
Komm, sagt Marie, sie macht sich bestimmt große Sorgen um mich.
Jetzt nicht mehr, Mama lächelt. Ich habe sie angerufen.
Ich hätte sie ja gern eingeweiht, sagt Marie, aber sie hätte mich doch nicht gehen lassen.
Von Weitem hören sie eine zarte, wunderschöne Flötenmusik.
Marie lächelt. Das ist Elisa.
Bestimmt.
Karajan dirigiert und Molle, Frau Rübensüß und Herr Lattenwedel hören still zu. Marie wird sie alle wiedersehen. Bald. Sobald sie vom Meer zurück sind. Sie freut sich darauf.
Ihr hörtet Marie kann alles von Monika Feeth, gelesen von Astrid Kors.
Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.